Ich möchte mit euch heute Morgen einen Psalm lesen. Und zwar den Psalm 132. Psalm 132, ein Stufenlied. Gedenke, Herr, den David, alle seine Mühsal, welcher dem Herrn schwur, ein Gelübde tat dem mächtigen Jakobs, wenn ich hineingehe in das Zelt meines Hauses, wenn ich steige auf das Lager meines Bettes, wenn ich Schlaf gestatte meinen Augen, Schlummer meinen Augenlidern, bis ich eine Stätte finde für den Herrn, Wohnungen für den mächtigen Jakobs. Siehe, wir hörten von ihr in Ephrata, wir fanden sie in dem Gefilde Jaas. Lasset uns eingehen in seine Wohnungen, niederfallen vor dem Schemel seiner Füße. Steh auf, Herr, zu deiner Ruhe, du und die Lade deiner Stärke. Lass deine Priester bekleidet werden mit Gerechtigkeit und deine Frommen jubeln. Um Davids, deines Knechtes willen, weise nicht ab das Angesicht deines Gesalbten. Der Herr hat dem David geschworen, in Wahrheit, er wird nicht davon abweichen. Von der Frucht deines Leibes will ich auf deinen Thron setzen. Wenn deine Söhne meinen Bund und meine Zeugnisse bewahren, welche ich sie lehren werde, so sollen auch ihre Söhne auf deinem Thron sitzen, immer da. Denn der Herr hat Zion erwählt, hat es begehrt zu seiner Wohnstätte. Dies ist meine Ruhe immer da. Hier will ich wohnen, denn ich habe es begehrt. Seine Speise will ich reichlich segnen, seine Armen mit Brot sättigen. Und seine Priester will ich bekleiden mit Heil, und seine Frommen werden laut jubeln. Dort will ich das Horn Davids wachsen lassen, habe eine Leuchte zugerichtet meinem Gesalbten. Seine Feinde will ich bekleiden mit Schande, und auf ihm wird seine Krone blühen. Ich lese auch den nächsten Psalm noch. Psalm 133, ein Stufenlied. Siehe, wie gut und wie lieblich ist es, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen. Wie das köstliche Öl auf dem Haupte, das herabfließt auf den Bart Aarons, das herabfließt auf den Saum seiner Kleider. Wie der Tau des Hermon, der herabfällt auf die Berge Zions. Denn dort hat der Herr den Segen verordnet, Leben bis in Ewigkeit. Diese beiden Psalmen, die wir gerade gelesen haben, gehören zu den sogenannten Stufenliedern. Das sind die Psalmen von 120 bis 134. Und diese Psalmen wurden offenbar von den Israeliten gesungen, wenn sie an den Festen des Herrn nach Jerusalem hinaufzogen. Wir können also nachlesen, welche Gefühle in dem Volke vorgingen, wenn sie Zion, wenn sie Jerusalem vor sich sahen, die Stadt, in der der Herr seine Gegenwart verheißen hat, wo er seinen Namen wohnen lassen wollte. Ist es denn heute von Bedeutung zu wissen, wie die gläubigen Israeliten, was die gläubigen Israeliten bewogen hat, wenn sie zum Tempel hinaufzogen? Haben wir heute im 21. Jahrhundert noch aus diesem Psalm zu lernen? Wenn wir es nicht wüssten, so würde uns 1. Korinther 10 die Antwort geben. Da schreibt ja Paulus, dass alles, was dem Volk Israel widerfahren ist, ihm unsertwegen widerfahren ist. Alle diese Dinge widerfuhren jenen als Vorbilder für uns und sind geschrieben worden zu unserer Ermahnung, auf welche das Ende der Zeitalter gekommen ist, sagt Paulus in 1. Korinther 10. Und an Timotheus schreibt er in 2. Timotheus 3, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nütze zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, auf dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu jedem guten Werke vollkommen geschickt. Wie alle Begebenheiten des Alten Testamentes sind auch die Psalmen zu unserer Belehrung geschrieben. Wir sehen darin viele prophetische Belehrungen, Hinweise auf Ereignisse, die sich in der Zukunft Israels noch erfüllen werden. Gerade in diesen Stufenliedern ist das der Fall. Wir können aber diese alttestamentlichen Begebenheiten auch auf unsere Situation heute anwenden. Wir können sie gemäß 1. Korinther 10 als geistliche Vorbilder nehmen. Und das ist heute jetzt hiermit in erster Linie meine Absicht. Bei allen Unterschieden zwischen uns und dem Volke Gottes damals gibt es doch auch viele Parallelen, sodass wir die Belehrung dieser Psalmen darauf anwenden können. Damals wie heute gibt es ein Volk Gottes auf dieser Erde. Wir haben uns in der ersten Stunde auch noch ganz besonders daran erinnert. Ein Volk, das Gott um sich versammeln möchte, um es gemäß 1. Korinther 14 zu belehren und zu trösten. Und vor allen Dingen möchte er von seinem versammelten Volk Opfergaben entgegennehmen. Damals waren es Opfer von Tieren und es waren die Erstlingsfrüchte des Landes. Heute sind es nach Hebräer 13 die Opfer des Lobes und des Dankes, sind es die geistlichen Schlachtopfer. Das Volk damals stand unter Gesetz. Sie mussten dreimal im Jahr, zumindest die Männer, mussten dreimal im Jahr zu den Festen nach Jerusalem hinaufkommen. Wir heute stehen nicht unter Gesetz. Wir haben stattdessen den Geist Gottes, der in uns wohnt und der uns mit unserem Herrn verbindet und uns seine Gedanken und seine Wünsche mitteilt. Da zeigt er uns durch sein Wort seine Wünsche. Da sagt er zu uns, kommt zusammen und tut das zu meinem Gedächtnis. Und wenn ihr zusammenkommt, sagt er, dann habe ein jeder einen Psalm und so weiter. Er sagt im Hebräerbrief, versäumt die Zusammenkünfte nicht, wie es bei einigen Sitte geworden ist. Hebräer 10 sagt er das. Er möchte uns so gerne in seiner Gegenwart haben. Es gibt zwar heute kein physisches Haus Gottes mehr auf der Erde, aber es gibt dafür ein geistliches Haus. Wir haben uns auf der Freizeit da intensiv beschäftigt. Alle Wiedergeborenen, alle im Blut des Herrn Jesus Gewaschenen sind lebendige Steine in diesem Haus. Aber es gibt auch heute für uns, wie damals für die Israeliten, einen Ort, den der Herr sich erwählt hat, um seinen Namen da wohnen zu lassen. Dort möchte er uns versammelt sehen. Und welche Gefühle haben wir heute, wenn wir an diesen Ort kommen? Aus welchen Motiven kommen wir zu den Zusammenkünften? Der Verfasser des Psalms 132, und wenn man so liest, ich denke, es war Salomo, wenn man den 9. Vers Das ist ein Zitat aus 2. Chroniker 6. Und da hat das Salomo gesprochen. Der Verfasser hier hatte die Ruhe des Herrn vor Augen und dachte an den, der sich wie kein anderer dafür eingesetzt hatte, an David. David ist im Alten Testament, von Ausnahmen mal abgesehen, ein Bild von dem Herrn Jesus, der sich als Mensch dafür verzehrt hat, dass Gott einmal Ruhe auf dieser Erde finden würde. Darüber ist David auch oft ein Bild des Geistes Christi in uns. Haben wir auch so eine Gesinnung wie David? Dafür einzutreten, dass der Herr einen Platz der Ruhe bei uns findet? Gedenke, Herr, dem David alle seine Mühsal. David hatte viel Mühsal, viele Kämpfe gegen die Feinde des Volkes Gottes. Er ist in seiner Mühsal ein deutliches Bild des leidenden Christus. Aber hier müssen wir wahrscheinlich an eine andere Mühsal denken, nämlich an die, womit er sich abgemüht hat, einen Ruheplatz für die Bundeslade zu finden. Und darauf spielt der Verfasser dieses Psalmes an. Und es ist damit das Gebet der nach Jerusalem hinaufziehenden Pilger. O Gott, vergiss es nicht. Gedenke, Herr, dem David alle seine Mühsal. Kann uns der Herr einmal dafür belohnen, dass wir uns darum gekümmert haben, dass der Herr bei uns einen Platz hat, wo er Ruhe finden kann, wo er sich wohlfühlen kann? Als er noch auf der Erde hier lebte, hatte er in Bethanien einen solchen Platz. Da saß Maria zu seinen Füßen und konnte deshalb später, hatte sie Verständnis auch, rechtzeitig die Gnade zu bringen. Zur Zeit Davids war die Bundeslade das Zeichen der Gegenwart Gottes in Israel. Aber die Bundeslade war noch nicht an dem Ort der Ruhe, den der Herr sich erwählt hatte. Den er erwählt hatte, seinen Namen da wohnen zu lassen. Wie er es in Vers 14 deutlich macht. Dies ist meine Ruhe immer da. Hier will ich wohnen, denn ich habe es, das heißt Zion, ich habe es begehrt. Die Bundeslade an diesen Ort zu bringen, das war Davids sehnlicher Wunsch. Heute gibt es die Gemeinde, die Kirche als Tempel Gottes auf der Erde. Das ist eine Tatsache, daran können wir nichts ändern. Aber darum geht es in den Bildern des Alten Testamentes nicht. Da geht es vielmehr um unsere Verantwortung. Da geht es um die praktische Verwirklichung der neutestamentlichen Lehre in unserem Leben. Haben wir auch den Wunsch, den David hatte, dem Herrn ein Haus zu bauen, in dem er Ruhe findet und sich wohlfühlen kann? Allerdings besteht im Gegensatz zu Davids Zeit dieser geistliche Tempel, die Gemeinde, die besteht bereits auf der Erde. Das ist so. Aber nach unserer Verantwortung jedoch, da bauen wir den Tempel, das Haus Gottes. Das ist das Thema, was Paulus in 1. Korinther 3 abhandelt. Dass wir da bauen mit allen möglichen Materialien. Haben wir die Gemeinde schon einmal unter diesem Aspekt gesehen, dass wir Gemeindebau betreiben dürfen und mit aller geistlichen Energie ein Haus bauen dürfen, um ihm einen Ruheplatz zu bereiten, wo er sich in unserer Mitte wohlfühlen kann? Es ist so modern geworden, von der Ortsgemeinde als einem Ort zu sprechen, wo wir uns wohlfühlen. Aber darum geht es hier nicht. Es geht darum, ob wir Gemeindebau betreiben, damit der Herr sich bei uns wohlfühlt. Das ist einmal nicht so ein moderner Aspekt, so einer Wohlfühlgemeinde. Die Bundeslade ist hier in der Schrift ein deutliches Bild von dem Herrn Jesus. Es ist heute nicht gerade selten, dass Geschwister von einer Gemeinde in die andere laufen, um eine Ortsgemeinde zu finden, wo sie sich wohlfühlen. Grundsätzlich ist das ja auch in Ordnung. Ja, ist es ja sehr gut, wenn wir uns in der Gemeinde, in die uns der Herr gebracht hat, auch wohlfühlen. Das sollte so sein, wenn alles in Ordnung ist. Aber wie gesagt, ob wir uns wohlfühlen, darum geht es erst in zweiter Linie. Wenn ich aber ständig prüfe, ob ich mich in einer Ortsgemeinde wohl genug fühle und ich es davon abhängig mache, ob ich da hingehe oder ob ich für mich und meine Kinder in einer anderen Gemeinde eine bessere Zukunft sehe, dann habe ich das Primäre aus dem Auge verloren. Nämlich, dass es meine Aufgabe ist, mit aller geistlichen Energie daran zu arbeiten, ein Haus zu bauen, in dem der Herr sich wohlfühlt und Ruhe finden kann. In Israel gab es einen Mann, der sich darum gekümmert hat, dass es ein Haus der Ruhe für die Bundeslade gab. Die Bundeslade wurde damals durch die Wüste getragen, später im Land an wechselnden Orten in der Stiftshütte aufbewahrt. In Gilgal, in Bethel, in Silo. Dann kam sie zu den Philistern. Von dort aus kam sie in das Haus Aminadabs. Dann wurde sie von David nach Zion gebracht, aber sie musste noch erst, bevor sie dieses Ziel erreichte, im Hause Obed-Edoms bleiben. Aber nur einer hatte den Platz der Ruhe für die Bundeslade im Auge. Und das war David. Er hat sich dafür eingesetzt. Das war seine Mühsal. Haben wir noch solche Geschwister unter uns, die sich darum kümmern? Ja, deren Mühsal es ist, dass der Herr in unserer Mitte einen Platz der Ruhe hat? Sind wir nicht schon oft zufrieden, wenn wir Ruhe untereinander haben? Wenn nichts Störendes von außen da ist, sind wir dann schon glücklich? Sehen wir das nicht schon als unser Ziel, als unser erreichtes Ziel an? Wenn das unter uns verwirklicht ist, was wir gerade in dem zweiten Psalm 133 gelesen haben, siehe, wie gut und wie lieblich ist es, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen. Wie das köstliche Öl auf dem Haupte, das herabfließt auf den Bart Aarons, das herabfließt auf den Saum seiner Kleider. Dieser Zustand kann aber nicht unser Ziel sein, sondern der muss Voraussetzung dafür sein, dass der Herr in Ruhe unter uns sein kann und sich wohlfühlt. Das muss der Ausgangspunkt sein. Es geht im Hause Gottes nicht um unsere Ruhe, sondern es geht um die Ruhe des Herrn. Unsere Ruhe untereinander ist nur die Vorbedingung dazu. Nur dadurch werden wir Segen erfahren, haben wir in dem Psalm gesehen. Nur dann wird das Salböl Aarons auf den Saum seiner Kleider herabfließen. Dann wird die Ausstrahlung der Kraft des Heiligen Geistes, die von unserem hohen Priester im Himmel ausgeht, in unsere Zusammenkünfte hineinwirken. Das wird in einer örtlichen Gemeinde zu merken sein. Aber leider merkt man auch manchmal das Gegenteil. Wie oft berufen wir uns auf die Zusage des Herrn, der nach Matthäus 18,20 verheißen hat, in der Mitte derer zu sein, die zu seinem Namen versammelt sind. Wir sagen dann, der Herr ist hier. Und manchmal habe ich in der Vergangenheit befürchtet, dass wir die Bedingungen dazu vergessen haben. Zum Beispiel, wenn wir so gewohnheitsmäßig nach hier kommen, ja, eigentlich ist es ja erfreulich, wenn diese Gewohnheit da ist. Aber ich meine, wenn wir nur gewohnheitsmäßig nach hier kommen, uns hier hinsetzen, um einfach abzuwarten, was geschieht. Vielleicht denkt der ein oder andere, naja, die Brüder werden das schon machen. Wir sind ja tatsächlich froh, wenn wir das Wort Brüder noch im Plural gebrauchen können. Oder andere denken, was soll das heute wieder werden? Der Bruder X ist nicht da oder der Bruder Y, was ist jetzt denn los? Jetzt kommt der Herr ohne die nicht weiter. Wenn wir so gekommen sind, dann sind wir dann im Namen Jesu versammelt. Wir bekennen das immer so schön, aber wie leicht wird das ein Lippenbekenntnis, wenn es nicht so ist, wie wir das in dem Lied ausdrücken, was wir gerade gesungen haben. Herr, wenn um dich allein die Herzen sich bewegen, dann fließt wie Himmelstau herab dein reicher Segen. Wenn nicht all unsere Aufmerksamkeit auf ihn gerichtet ist, jedes Herz auf ihn abgestimmt ist, um ihm eine Atmosphäre der Ruhe zu geben, zu bereiten. Genau das war die Mühsal Davids. Gedenke, Herr, dem David alle seine Mühsal, welche dem Herrn schwur ein Gelübde tat, dem mächtigen Jakobs. Er wollte für sich keine Ruhe haben. Wenn ich hineingehe in das Zelt meines Hauses, wenn ich steige auf das Lager meines Bettes, wenn ich Schlaf gestatte meinen Augen, Schlummer meinen Augenlidern, bis ich eine Stätte finde für den Herrn, Wohnungen für den mächtigen Jakobs. Er wollte für sich keine Ruhe, um es jetzt mal auf uns anzuwenden. Er kam nicht am Sonntagmorgen zum Tisch des Herrn, um Segen zu empfangen, sondern um dem Herrn einen Platz der Ruhe zu bereiten. Ruhe für die Bundeslade. Vers 6. Siehe, wir hörten von ihr in Ephrata. Wir fanden sie im Gefilde Jaas. Jaas ist hier gleichbedeutend mit Jearim, dem Ort, an dem die Bundeslade 20 Jahre lang im Hause Aminadabs verblieben war. Völlig unbeachtet. Schon in 5. Mose 12 hat der Herr dem Volke ja mitteilen lassen, dass sie den Platz suchen sollten. Steht da das Wort aufsuchen. Aber ich lege jetzt mal die Betonung auf suchen. Sie sollten den Platz suchen, wo der Herr seinen Namen wohnen lassen wollte. Und da sollten sie suchen, sobald sie im Lande angekommen waren. Aber man hätte erwarten können, als sie jetzt in Jericho einzogen, dass das Volk jetzt eifrig gesucht hätte. Aber das Gegenteil war der Fall. Niemand hat sich darum gekümmert, diesen Ort zu finden. Die Bundeslade wurde von Ort zu Ort gebracht und geriet allmählich in Vergessenheit. Wer kümmert sich heute in der Christenheit darum, wo dieser Ort ist, den der Herr mit seinem Namen verbindet? Ich spreche jetzt nicht von der toten Namenschristenheit, sondern von wirklich wiedergeborenen Gläubigen. Ist man vielleicht schon vielfach auch damit zufrieden, wenn das gute Wort gepredigt wird? Das ist sicherlich schon viel und ist sicherlich zum Segen, wenn es in der Kraft Gottes gepredigt wird. Sicher, klar. Oft wird dann im Gottesdienst, wie man es sagt, Lob und Dankphasen eingebaut und freudig gesungen. Meistens auch in Deutschland auf Englisch, weil es so modern ist. Aber wer kümmert sich wirklich darum, wo der Ort ist, den der Herr sich erwählt hat, um seinen Namen da wohnen zu lassen? Wo das allgemeine Priestertum nicht nur gelehrt, sondern auch wirklich praktiziert wird. Wo geistliche Schlachtopfer an dem Altar, nämlich dem Tisch des Herrn, gebracht werden. Wo noch freie Anbetung stattfindet, ohne vorprogrammierte Liturgie. Wo gibt es das noch? Wer kümmert sich heute darum? In Israel damals war es nur ein junger Mann, ein Schafhirte, der diese Gesinnung von 5. Mose 12 hatte. Schon im Psalm 23 spricht er als junger Mann von dem Haus des Herrn, das zu bauen war sein Ziel. Sobald er König wurde, versuchte er dieses Ziel zu erreichen, indem er alles für den Tempelbau vorbereitete. Er musste wirklich die Bundeslade suchen und nach ihr herumfragen, bis er sie endlich in Kirjat Jearim fand. Vers 7, lasset uns eingehen in seine Wohnungen, niederfallen vor dem Schemel seiner Füße. Hier drückt der Psalmdichter aus, dass jetzt das Haus des Herrn längst gebaut ist, dass es inzwischen diesen Ort der Ruhe gibt, den Schemel für die Füße Gottes. Und dieser Ausdruck erinnert an die Worte Davids in 1. Chronik 28, gleich im Anfang des Kapitels. 1. Chronik 28. Und David versammelte alle Obersten Israels, die Obersten der Stämme und die Obersten der Abteilungen, welche dem König dienten, und die Obersten über 1000 und die Obersten über 100 und die Aufseher über alle Habe und alles Besitztum des Königs und seiner Söhne, samt den Kämmerern, den Helden und allen tapferen Männern nach Jerusalem. Und der König David erhob sich auf seine Füße und sprach: Höret mich, meine Brüder und mein Volk. Ich hatte in meinem Herzen ein Haus der Ruhe zu bauen für die Lade des Bundes des Herrn und für den Schemel der Füße unseres Gottes. Und ich schickte mich an zu bauen. David wollte ein Haus der Ruhe für die Bundeslade bauen, die er als den Schemel der Füße Gottes bezeichnet. Indem nun die Bundeslade der Schemel der Füße Gottes ist, ist dieses Haus auch ein Haus der Ruhe für Gott. Wenn jemand sich bequem hinsetzt, wenn er Feierabend hat, indem er seine Füße auf einen Schemel legt, dann hat er Ruhe gefunden. Bekanntlich ist ja die Bundeslade ein besonderes Bild von dem Herrn Jesus. Und so haben wir in diesem Bild die neutestamentliche Wahrheit dargestellt, dass der Herr Jesus jetzt der Ruhepunkt für das Herz Gottes ist. Er ruht nicht nur in Hinsicht auf die Sündenfrage in dem Werke des Herrn Jesus, sondern auch in Bezug auf den Himmel und auf die Erde. Ja, auf das ganze Weltall ruht Gott in seiner Person heute. Einmal wird die ganze Erde aufgrund seines Werkes in Ruhe sein. Und dann wird nach Psalm 110 die Erde der Schemel seiner Füße sein. Sie wird auch der Ruhepunkt für den Herrn sein. Aber er selbst als Person ist der Ruhepunkt für Gott. Er ist die Person, die, wie wir das in einem Lied singen, in der Gott mit Wonne ruht. Ich glaube, im 78 ist es: Da, wo Gott mit Wonne ruht, bin auch ich in Ruhe gesetzt. Wir dürfen mit Gott Gemeinschaft haben und mit ihm die Ruhe in seiner Person genießen, nachdem wir Frieden in ihm gefunden haben. Ruhe für unser Gewissen. Dort in seinem Hause, im Hause Gottes auf der Erde, dürfen wir mit ihm diese Ruhe, seine Ruhe genießen. Und nach unserer Verantwortung dürfen wir, wie David es getan hat, diesen Platz suchen. Dürfen wir Zion suchen und ihm dieses Haus bauen. Von David heißt es in den nächsten Vers hier in 1. Chronik 28, ich lese dann nochmal zwei Verse: Obschon es sein Herzenswunsch war, durfte David das Haus nicht bauen. 1. Chronik 28, Vers 3. Aber Gott sprach zu mir: Du sollst meinen Namen kein Haus bauen, denn du bist ein Kriegsmann und hast Blut vergossen. Und der Herr, der Gott Israels, hat mich aus dem ganzen Hause meines Vaters erwählt, um König zu sein über Israel ewiglich. Denn Juda hat er zum Fürsten erwählt und im Haus Juda das Haus meines Vaters. Und unter den Söhnen meines Vaters hat er an mir Wohlgefallen gehabt, mich zum König zu machen über ganz Israel. Und von all meinen Söhnen, denn der Herr hat mir viele Söhne gegeben, hat er meinen Sohn Salomo erwähnt, um auf dem Throne des Königtums des Herrn über Israel zu sitzen. Und er sprach zu mir: Salomo, dein Sohn, er soll mein Haus und meine Höfe bauen, denn ich habe ihn mir zum Sohne erwählt und ich will ihm Vater sein. Dass David das Haus nicht bauen durfte, hat auch eine prophetische Bedeutung. David ist einerseits das Bild des Geistes Christi in uns, der uns den Wunsch ins Herz gibt, dem Herrn hier einen Platz der Ruhe zu bereiten, an dem er sich wohlfühlt. Andererseits ist David ein Bild des Herrn Jesus selbst, wie auch Salomo. Und sie beide zusammen, David und Salomo, sind ein besonders deutliches Bild von ihm. Wie an anderen Stellen auch immer so ein Doppelpack, wie Elia und Elisa zusammen oder Mose und Josua zusammen. David ist das Bild des Leidenden, des verachteten Christus, der aber einmal alle seine Feinde besiegen wird. Salomo, solange er noch auf der Erde war, konnte der geistliche Tempel nicht gebaut werden. Erst musste er das Werk auf Golgatha vollbringen. Der Jesus als Mensch ist der Mann, der Blut an seinen Händen hatte, der die Kämpfe gegen die Feinde des Volkes Gottes gekämpft hatte. Als Mensch, der in Niedrigkeit auf der Erde lebte, konnte der Herr Jesus den Tempel nicht bauen. Aber er hat wie David alles dazu vorbereitet. Bis ins Detail. Er hat die Grundlage dafür auf Golgatha gelegt. Und Salomo hat später den Tempelbau ausgeführt, den David vorbereitet hatte. Salomo ist ein Bild des jetzt verherrlichten Herrn im Himmel. Als solcher hat er den Tempelbau am Pfingsttage ausgeführt. Er konnte das tun, weil er als Mensch am Kreuz dafür die Voraussetzung geschaffen hat. Und dann spricht David in den nächsten Versen, im 6. Vers hier von 1. Chroniker 28, über Salomo, wie Gott ihn erstens aus Israel, zweitens aus Juda, drittens aus dem Haus seines Vaters und viertens aus seinen Söhnen ausgewählt hat. Und in Vers 6 sagt er: Ich habe ihn mir zum Sohne erwählt und ich will ihm Vater sein. Dieser Ausdruck, der auch nochmal in 1. Chroniker 17, glaube ich, steht, wird in Hebräer 1 ganz deutlich auf den Herrn Jesus bezogen. So wird uns also der Herr Jesus in Bezug auf den Tempel beschrieben, den er als verherrlichter Mensch im Himmel gebaut hat, und auf der Grundlage von Golgatha. Und in Bezug auf diesen Tempel ist er der geliebte Sohn des Vaters. So kennen wir ihn in der Gemeinde des lebendigen Gottes. Er ist der geliebte Sohn des Vaters. Wir haben ihn heute Morgen so gesehen. Das ist die Grundlage für unser Zusammenkommen. Auch in Matthäus 16 finden wir das bestätigt in dem Bekenntnis des Petrus. Als Petrus bekennt: Du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Da sagt der Herr: Richtig, Petrus. Genau das ist es. Das ist die Grundlage, worauf ich meine Gemeinde bauen werde. Da hören wir im Bilde gesprochen Salomo, der den Tempel in der Zukunft bauen wird. Wie auch die Worte Davids in 1. Chroniker 28 ja die Zukunft betreffen. Und wenn wir da noch einen Augenblick bei dem Bilde Salomos bleiben. Salomo war König und die Israeliten waren ihm untertan. In Bezug auf uns sagt die Schrift zwar nicht, dass der Herr Jesus, der verherrlichte Mensch im Himmel, unser König ist. Nein, sagt sie nicht. Das wird er für sein irdisches Volk in der Zukunft sein. Aber auch für uns ist der Herr Jesus nicht nur der verherrlichte Mensch im Himmel, sondern er ist auch unser Herr. Einerseits ist er das Haupt des herrlichen Leibes, zu dem wir gehören. In dieser Beziehung sind wir nicht unterworfen. Das haben wir in der Freizeit zusammen auseinanderklamüsert. Sondern eins mit ihm. Obschon natürlich das Haupt den Leib regiert, das ist die andere Seite. In Bezug auf das Reich Gottes werden wir einmal mit ihm regieren. Aber heute sind wir in diesem Reich seine Untertanen. Das ist der Unterschied. Er ist unser Herr. Wir sind also ihm absoluten Gehorsam schuldig. Wenn Paulus in Kolosser 1 seine Herrlichkeit beschreibt, dann spricht er nicht über die Gemeinde, sondern dann spricht er auch über dieses Reich in Kolosser 1, Vers 12. Er spricht davon, dass wir versetzt sind in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Das heißt, der Liebe des Vaters. Ich will ihm zum Vater und er soll mir zum Sohne sein, sagt der Vater. Oder wie unter anderem in Matthäus 3, dieser ist mein geliebter Sohn, an welchem ich Wohlgefallen gefunden habe. Und als dieser Sohn steht er mit dem Tempel, mit der Gemeinde in Verbindung. Und wir dürfen heute wissen, dieser verherrlichte Herr ist jetzt nicht nur im Himmel, er ist auch auf der Erde, und zwar dort, wo Gläubige zu ihm hin versammelt sind. Da ist er in der Mitte. Er ist dort nicht nur, weil er es verheißen hat, sondern weil er Freude daran hat, dort zu sein, wo die Herzen sich um ihn bewegen, wie wir es gesungen haben. Da findet er Ruhe. Da ist die Bundeslade zur Ruhe gekommen. Da ist zugleich der Schemel der Ruhe für die Füße Gottes. Da, wo Gott mit Wonne ruht, bin auch ich in Ruhe gesetzt. Haben wir den Ort gefunden, an dem wir jeder für sich den Herrn einen Platz der Ruhe bereiten dürfen, an dem er sich wohlfühlt in dieser immer dunkler werdenden Welt? Haben wir diesen Platz gefunden? Wenn du heute hier sitzt, heißt das noch lange nicht, dass du das hier als diesen Ort ansiehst, den der Herr mit seinem Namen verbunden hast. Um ihm hier einen Platz der Ruhe zu bereiten, an dem er sich wohlfühlt, müssen wir zunächst einmal Ruhe untereinander haben, die uns leider lange gefehlt hat. Wenn wir nur mit uns beschäftigt sind, wenn wir nur untersuchen, ob wir uns hier wohlfühlen, ob wir von den Geschwistern angenommen sind, dann haben unsere Herzen keine Zeit, sich um ihn zu bewegen. Das geht nur, wenn wir als Brüder, als Geschwister einträglich beieinander wohnen. Einträchtig beieinander wohnen. Herr, wenn um dich allein die Herzen sich bewegen, dann kann der Segen des hohen Priesters herabfließen auf den Saum seiner Kleider. Dann werden wir dieses Öl, dieses Wirken des Geistes verspüren. Und alles wird damit getränkt sein. Und wenn wir so der Bundeslade einen Ort der Ruhe bereiten, dann dürfen wir die Gemeinschaft mit dem Vater haben. Dann wird er uns, so wie heute Morgen, auch seinen geliebten Sohn zeigen, so wie er ihn sieht. Da dürfen wir erkennen, dass dieser geliebte Sohn die Grundlage der Gemeinde ist und dort persönlich anwesend ist, die Wonne der Versammelten ist, deren Herzen sich um ihn bewegen. An dem Ort, an dem sich der verherrlichte Herr auf dieser Erde wohlfühlt, wie er es beim Vater im Himmel tut, da gibt es Priester, die im Heiligtum stehen und Opfer des Lobes und Dankes wahre Anbetung bringen. Und das sehen wir hier in diesem Psalm in Vers 9. Lass deine Priester bekleidet werden mit Gerechtigkeit und deine Frommen jubeln. Und im Vers 16 nochmal. Und seine Priester will ich bekleiden mit Heil und seine Frommen werden laut jubeln. Da wird der Tempel für die Frommen, für die Gläubigen ein Ort des Gesanges. Da wird zum Lobe und zur Ehre Gottes gesungen. Unserer christlichen Stellung nach sind wir alle Priester, soweit wir wiedergeboren sind und das Werk des Herrn im Glauben angenommen haben. Das ist eine unumstößliche Tatsache. Aber unserer Verantwortung nach, und darum geht es hier in den Bildern des Alten Testamentes, da ist nur der Priester, der kann nur der priesterlichen Dienst ausüben, der es gewohnt ist, sich im Heiligtum aufzuhalten, der nah beim Herrn ist. Nur der kann das. Und wir haben es ja jetzt in der Woche gesehen, in 1. Petrus 2, dass wir nicht nur ein heiliges Priestertum sind, das heißt solche, die im Heiligtum vor Gott die Opfer, unsere Opfer der Anbetung bringen, des Lobes und des Dankes, sondern dass wir auch ein königliches Priestertum sind, haben wir jetzt des Dienstags gesehen. Als solche sollen wir die Tugenden dessen verkündigen, der uns aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Wenn der Herr sich in unserer Mitte wohlfühlt, dann wird das auch nach außen zu merken sein. Dann werden wir auch ein Zeugnis für ihn sein können, indem wir etwas von seiner Person den Menschen dieser Welt gegenüber widerspiegeln. Weniger in dem, was wir reden, als vielmehr in dem, wie wir uns verhalten. Dann werden wir gemäß 2. Korinther 3 ein Brief Christi sein, gekannt und gelesen von dieser Welt. Wo Gläubige so zusammenkommen, dass alle Herzen sich nur um ihn bewegen, da schenkt der Herr auch Nahrung. Seine Speise will ich reichlich segnen, seine Armen mit Brot sättigen. Da dürfen wir die Armen sein, die mit hungrigen Herzen zu ihm kommen. Da sättigt Gott seine Kinder mit dem Herrn Jesus, der ja das Brot aus dem Himmel ist. Womit soll er sonst sättigen? Welche Freude hat Gott daran, wenn seine Kinder hungrig danach sind, mehr von der Person des Herrn Jesus zu erkennen, ihn mehr so zu sehen, wie Gott der Vater ihn sieht. Wer den Herrn wirklich liebt, der möchte ihn immer mehr so sehen und auch alle Dinge um uns her mit den Augen Gottes sehen. David war so ein Mann, der es gelernt hatte, alles mit den Augen Gottes zu sehen. Denken wir nur daran, wie er Goliath gegenüber trat. Er verhöhnt die Schlachtreihen des lebendigen Gottes, sagte er. So hatte das noch keiner gesehen wie er. Geschwister, dahin müssen wir kommen. Alles so zu sehen, wie Gott es sieht. Nur so können wir in unserem Leben etwas für ihn sein und dem Herrn auch in unserer Mitte einen Platz bereiten, an dem er sich wohlfühlt. Wo die Bundeslade Ruhe finden kann und Gott ruhen kann in ihm. Da, wo Gott mit Wonne ruht, bin auch ich in Ruhe gesetzt. Vers 17. Dort will ich das Horn Davids wachsen lassen, habe eine Leuchte zugerichtet meinem Gesalbten. Wenn wir so zusammenkommen, dann wird das Horn Davids, das heißt die Kraft, die Gewalt des Herrn, immer größer werden, wird immer mehr in unser Leben hineinwirken, sodass wir endlich ganz unter seiner Autorität stehen. möge in unserer Mitte auf diese Weise das Horn Davids wachsen, dass unser Leben nur durch ihn bestimmt ist, dass wir auch in der Welt gegenüber ein königliches Priestertum für ihn sind, dass wir immer zusammenkommen als solche, deren Herzen sich wirklich um ihn bewegen, sodass er einen Platz der Ruhe bei uns findet, an dem er sich wohlfühlt, weil wir als Brüder, als Geschwister einträchtig beieinander wohnen. Dann werden wir auch wirklich heilige Priester sein, solche, die darüber hinaus als Söhne Gottes Anbeter sein dürfen, die der Vater von Ewigkeit her gesucht hat. Und die Folge wird Segen von unserem himmlischen hohen Priester sein. Obwohl wir diesen Segen, obschon wir unsere Ruhe, unser Wohlfühlen nicht primär gesucht haben, das köstliche Öl des Geistes Gottes wird bis hinunter zu uns fließen, auf den Saum seiner Kleider, und wird alles durchdringen. Wollen wir nicht, wie David, dafür Mühsal auf uns nehmen, dem Herrn in dieser dunklen Welt, dem Herrn hier in Hagen, einen solchen Platz zu bereiten, bis er kommt?